Denn wir kennen uns ja hier aus mit Salzen. Und wenn ich an die Bergleute denke, die tief in die Erde müssen, da ist es auch schon ganz schön dunkel. Ja, und dann habe ich so überlegt, wie können wir es besser aufnehmen? Oder wir haben zusammen überlegt und wir wollen mit euch was probieren. Ihr habt auf euren Tischen Schälchen stehen, abgedeckt, dürft ihr jetzt aufdecken. Da ist das Brot, da ist Öl und da ist Salz. Ihr dürft jetzt einfach mal schmecken. Am besten ein bisschen Öl auf das Brot gemacht und dann vielleicht mal ohne Salz, beziehungsweise dann mit Salz. Erstmal ohne Salz, ja, so ein bisschen. Und wer jetzt noch nicht gefrühstückt hat, der hatte jetzt, hat die Chance. Und wie schmeckt denn Salz mit Öl?
Ungewohnt.
Ungewohnt. Fettenbrot. Ja, das kennen wir ja auch. Und wer hat einen besseren Geschmack gefunden in dem gewürzten Salz, gewürzten Brot mit Salz? Oh, das sind doch einige. Also da so ohne nur Fett, auch Fettenbrot essen wir ja auch mit Salz. Mit Salz, glaube ich, werden auch die Brote, die jetzt dann noch auf dem Tisch sind, von den Kindern gerne gegessen, währenddessen wir zuhören. Wisst ihr, Salz war zu biblischer Zeit eine Gabe des Toten Meeres. Das hat ja heute noch einen extrem hohen Salzgehalt. Man kann im Salzwasser baden und auch damals wurden Menschen schon von Hautkrankheiten geheilt. Als Wirtschaftsgut wurde es genauso genommen, denn die großen Platten, die am Rande des Sees, ja, einfach im Laufe der Zeit entstanden sind durch Verdunstung des Wassers, die wurden in Stücke gebrochen und in den Handel gebracht. Und ich war ganz überrascht, als ich las, aus diesen Platten wurden das Innenleben der Öfen hergestellt. Es gab also sozusagen kein Brot oder kein gutes Brot, sagt man, ohne Salz des Toten Meeres. Ja, und dann können wir uns vorstellen, wenn Salz im steten Feuer eines Backofens brennt, dann ist es irgendwann auch verbraucht. Und es wurde entfernt und auf die Müllhalde geworfen. Nutzloses Gut. Wir nehmen das Salz heute vorrangig zum Würzen, aber bitte in Maßen. Denn wenn man zu viel nimmt, ich glaube, das hat auch jeder schon mal erlebt, dann schmeckt das noch so schön aussehende Essen nicht mehr. Es ist versalzen. Wir nehmen heute das Salz zum Pökeln, zum Haltbarmachen, in unserer Region dann auch im Winter zum Streuen, weil es den Gefrierpunkt heruntersetzt. Also es gab auch damals und es gibt heute viele Einsatzmöglichkeiten des Salzes. Ich habe mich gefragt, was hat Jesus wohl für uns heute damit gemeint? Ihr seid das Salz der Erde. Sollen wir vielleicht die Welt konservieren? Vielleicht auch geschmacklich verbessern? Ich denke, dass Jesus die geschmacksverbessernde Eigenschaft des Salzes angespielt hat. Ohne Salz schmeckt kein Frühstücksei oder Nudeln oder Kartoffeln. Jesus sagt uns, ihr seid das Salz der Erde. Jesus redet hier in der Seinsform, im Indikativ. Das ist keine zukünftige Aussage, keine Aufforderung. Es ist keine Bitte, es ist eine Feststellung. Ihr seid das Salz der Erde. Boah, habe ich gedacht, wenn wir das Salz der Erde sind, das werden wir nicht, auch wenn wir uns noch so anstrengen oder brav sind und Regeln befolgen. Allein durch die Beziehung zu Jesus sind wir Salz. Wir haben als Salz die Aufgabe und auch die Pflicht, diese Erde zu würzen, ihr Geschmack zu verleihen. Wie kann denn das konkret und praktisch aussehen? Wenn ich so in die Welt schaue, dann ist die oft gnadenlos miteinander. Wie du mir, so ich dir noch schlimmer. Es geht oft nicht anders, als sich mit Ellenbogen durchzusetzen. Ob in der Schule, in der Arbeitswelt, im Studium, im Alltag. Und da hinein spricht Jesus, wenn du es schaffst, diese Muster zu durchbrechen, dann wirkst du als Salz. Für mich steht da an erster Stelle Vergebung. Wenn ich es schaffe, jemanden zu vergeben, der mir wirklich wehgetan hat, oder wenn ich nicht nachtragend bin, auch wenn uns Unrecht geschehen mag, dann bin ich Salz. Dann machen wir Jesus groß. So hat er die Richtungen der Bergpredigt auch vorgegeben. Wenn wir vergeben, statt zu fluchen, dann salzen wir diese Welt. Und jedes Mal, wenn wir es schaffen, mit Gottes Augen zu sehen und zu handeln, dann salzen wir die Welt. Auch dann, wenn ich nicht an meine eigenen Vorteile denke, dann salzen wir die Welt. Mit freundlichen Worten, liebevollen Gesten und alltagstauglichen Hilfen salzen wir die Welt. Diese Aufgabe traut uns Jesus zu. Ebenso auch dann, wenn wir den Namen Jesu über einen Menschen aussprechen, ihm segnen, salzen wir die Welt. Da braucht es keine langen, ausgefeilten Gebete, sondern ein kurzes: Ich segne dich im Namen Jesu. Und dieses Segnen wird die Welt verändern, denn der Name Jesu ist mächtig und Gott wird handeln. Auch wenn wir Menschen von Jesus erzählen, wenn wir ihm vorschwärmen, wie toll es ist. Ja, wenn wir Menschen erzählen, wie toll es ist, mit unserem Jesus als König der Könige zu leben, befreundet zu sein, dann salzen wir die Welt. Und Menschen werden vielleicht hellhörig und lassen sich zu Jesus ziehen. Doch Jesus ermahnt uns auch. Er möchte uns korrigieren, denn er fügt an: Wenn aber das Salz fade geworden ist, Womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. Damals gab es noch nicht diese Reinheit des Salzes unseres NaCls. Besonders am Toten Meer enthielt das Salz beträchtliche Beimengungen von Mineralien. Und wurde dieses Salz bei längerer oder ungeeigneter Lagerung zu nass, konnte das Kochsalz ausgewaschen werden und das Salz wurde kraftlos. Also enthalten die Worte Jesu auch eine ernste Ermahnung für uns alle. Und wir müssen uns die Frage gefallen lassen, sind wir mit unserem geistlichen Leben und unserem Zeugnis oft fade und kraftlos? Dann taugen wir praktisch gesehen für Jesus nichts. Wir ähneln dem Salz, das seine Würze verloren hat. Ich möchte uns ermutigen, dass wir es nicht zulassen, nutzloses oder fades Salz zu werden, sondern uns mit aller Kraft und unserem ganzen Leben auch dieser Welt zur Verfügung zu stellen. Jetzt bitte ich einfach die am Fenster Sitzende, denn mal die Rollos ganz runter zu machen. Vielleicht draußen die Tür zu. Na, Matthias, mach dir vorne auch mal aus, dann. Wenn er wieder bei seinem Computer sitzt. Wer aufmerksam auf seinen Tisch geschaut hat, hat ein Teelicht entdeckt. Genau. Jetzt bitte ich euch, das Teelicht anzuzünden. Ja, also es fehlt das Feuerzeug oder das Streichholz. Wer ist denn mutig und geht hier zu Tisch 1 und holt sich ein Feuerzeug? Ah. Ich glaube, wenn wir jetzt so das erste Licht... Ja, leuchten sehen. Es waren welche mutig und sind über vielleicht Hindernisse oder Beine gestolpert. Nein, sie sind wieder gut an ihrem Tisch angekommen. Wir merken langsam und unsere Augen gewöhnen sich auch daran, dass es wieder nach der ersten großen Dunkelheit so langsam wieder hell wird. Da hinein spricht Jesus: Ihr seid dieses Licht. Ich weiß nicht, ob mir jetzt die Kerze ausreicht, um zu lesen. Ach ja, auch selbst eine Kerze reicht zum Lesen. Die zweite Aussage, die Jesus hier trifft, ist genauso gestrickt wie die erste. Wieder die Aufforderung oder die Gewissheit und das Statement: Ihr seid das Licht. Es sind damit nicht nur ein paar Superheilige gemeint, sondern jeder einzelne von uns ist Licht. Und er schließt mit ein: Wenn wir nicht sein Licht verbreiten, dann kann sich Dunkelheit ausbreiten. Wenn wir nicht da sind, ist die Welt dunkel. Durch Sünde sind wir und uns, die Menschen um uns herum, von Gott getrennt. Und ohne Licht irren sie und auch wir im Dunkeln. Doch können wir aus uns heraus dieses Leuchten hervorbringen? Überfallen uns nicht auch genauso Phasen, in denen alles um uns herum dunkel ist und Hindernisse uns zu Fall bringen mögen? Wie oft bin ich schon im Dunkeln getappt, habe kein Licht mehr gesehen. Und genau in diesen Phasen kam Jesus auf mich zu und hat mir gesagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht im Finsteren wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in seinem Licht, durch seine Gnade und Liebe, habe ich meine Dunkelheit erhellt bekommen. Und ich empfinde es als großes Geschenk, dass Jesus oft zum richtigen Zeitpunkt mir solch ein Hoffnungslicht geschenkt hat. Ich denke, wir können jetzt wieder ein bisschen aufmachen. Danke. Weil wir Kinder Gottes sind, sind wir Licht für diese Welt. Auch wenn wir uns manchmal dumm anstellen und glauben, wir können gar nichts richtig machen, bleiben wir trotzdem Licht. Es ist Jesu unverdiente Gnade, die uns zu seinen Nachfolgern macht. Und es ist auch Gnade, wenn wir wieder leuchten. Nicht nur ein paar Superheilige dürfen Licht sein, sondern ihr, jeder, wir, jeder Einzelne jeden Tag. Jesus macht keinen Unterschied zwischen denen da vorne und mir in den Reihen. Und ich finde das sehr beruhigend. Jesus nimmt mich so, wie ich bin und macht mich zum Licht für die Welt. Ohne dass ich mich verbiegen muss oder Kriterien oder irgendwelche Auflagen erfüllen muss. Denn das Licht, das durch uns scheint, kommt von oben. Gott ist das Licht. In ihm ist keine Finsternis, denn er möchte uns mit seinem Licht erfüllen, umsonst und eigentlich auch nie wieder rückgängig zu machen. In der Bibel steht, dass Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Er will nicht, dass irgendein Einzelner verloren geht. Er will, dass diese Menschen echtes Leben finden. Mein Nachbar, dein Nachbar, Hambolzhausen, Hering und ich mittendrin. Salz und Licht. Dass Jesus jedem Menschen helfen will und er jeden Menschen gerne als sein Kind annehmen möchte, das war für mich auch viele Jahre relativ klar. Ich hatte in den letzten Wochen, Monaten ja auch aber Zeit, auch mir darüber Gedanken zu machen, wie meine nächsten Jahre aussehen sollen, wo ich vielleicht arbeiten soll, welche Wege Gott mit mir vorhat. Und nach vielen Reden, Beten, dass auch eine intensivere neue Sichtweise im Bezug auf Jesus und seinen Willen für mich beinhaltet. Da habe ich eine neue Denkrichtung bekommen. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren wird. Aber er hat mich auf den Punkt reduziert, es hat mich auf den Punkt reduziert, mich zu fragen, was bin ich eigentlich im normalen Leben, im Beruf, in der Familie? Wenn Jesus mein Licht ist, wo gebe ich es weiter? Ja, gebe ich es überhaupt weiter in meiner Umgebung oder doch nur auf die Gemeinde beschränkt? Bin ich Licht für die Welt? Seid ihr Licht für die Welt? Sehen meine Mitmenschen, meine Arbeitskollegen auch, was es bedeutet, in der Nachfolge Jesu zu leben? Sehen sie an mir, was es heißt, zu vergeben, barmherzig zu sein, zu lieben, sich auf Gott zu verlassen? Wenn Jesus uns als Licht der Welt bezeichnet, dann möchte er auch, dass wir das an unsere Mitmenschen weitergeben. Dass Menschen zum Fragen kommen. Warum, weshalb bist du so? Und vielleicht auch ihr eigenes Leben hinterfragen. Dass es noch eine neue Blickrichtung auch für sie gibt. Wir sind also das Teelicht, das eben aufgeleuchtet sind. Wir brennen immer, weil wir Christen sind. Wir können daran nichts ändern. Wohl aber daran, wo wir uns positionieren. Je nachdem, wo das Teelicht steht, sieht man seinen Lichtschein besser oder schlechter. Jesus sagt, stellt man das Teelicht sichtbar nach oben, dann ist es gleich viel heller und seine Leuchtkraft kann sich viel besser entfalten. Ganz katastrophal wäre es natürlich, wenn man einen Topf oder einen Kübel drüber stülpen würde. Nicht, dass man es nicht sieht, sondern das würde verlöschen. Das Licht braucht Sauerstoff und den dürfen wir in der Gegenwart Gottes tanken. Und je besser das Teelicht dann auch den Raum ausleuchtet, desto mehr werden wir gesehen. Heißt auch, dass wir so leben, dass Menschen den Weg zu Gott finden. Jesus hat uns berufen, seine Nachfolger zu sein und sein Licht in die Welt zu tragen. Und ich habe bei all den Teelichtern, die wir so auch im Alltag anzünden, immer wieder daran gedacht, wo steht mein Teelicht? Und wir haben es auch ein Stück weit selbst in der Hand, wie hell wir leuchten. Gebe ich mich dem hin, dass andere über andere lästern? Oder klinke ich mich aus, weil ich da nicht mitmache? Und es liegt auch an uns, ob wir in unserer Familie so leben, wie Gott es gefällt, oder ob wir, wenn keiner hinguckt, auch 5 Grad sein lassen. Es liegt an uns, ob Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit und Sanftmut nur nette Worte sind. Oder ob wir diese Eigenschaften Gottes mit aller Kraft in unserem Leben integrieren und ausleben. Logisch, klar, wir scheitern und wir fallen hin. Aber wir haben einen Gott, der uns vergibt und uns wieder aufhilft. Gott hat dieses Licht in uns hineingelegt. Und er hat es so entzündet, dass es keine Macht der Welt auslöschen kann. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, dass es 5 Evangelien gibt. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dein Leben. Unser Leben haben die Menschen jeden Tag um uns herum vor Augen. Und wir brauchen manchmal gar nicht viele Worte machen. Wenn wir so leben, wie Gott es sich vorstellt, hat das mehr Wirkung als 1000 Worte. Und wenn man heute mit Menschen zusammentrifft, dann merkt man, dass das Leben als Christ oder dass überhaupt Gott und Jesus bei den anderen Menschen oftmals gar nicht so präsent ist. Und da ist mir klar geworden, dass das mein Leben oftmals die einzige Möglichkeit für andere ist, Gott kennenzulernen. Salz und Licht. Zwei elementar wichtige Dinge für diese Welt. Haben wir doch den Mut, in der nächsten Woche angenehm zu würzen und unsere Umgebung zu erhellen. Ich möchte dafür beten. Himmlischer Vater, hab du Dank, dass wir uns nicht verbiegen und verbrechen müssen vor dir. Du traust es uns zu, Salz und Licht zu sein. Und ich möchte dich um die Kraft und den Mut bitten, dieses auch auszuleben. Nicht nur im geschützten Raum der Familie oder in der Gemeinde, sondern auch in unserem Umfeld. Rüste uns aus dazu, mit rechten Worten und rechten, hellen Verstand, dich zu bezeugen. Deiner Größe und Kraft und Gnade sei du gegenwärtig. Amen.